Es ist mir eine Freude, bei euch zu sein und etwas zu sagen zu dem Thema, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und man kann das Thema nicht ganz loslösen von dem, was wir heute so wiederfinden. Ihr lebt hier eher im Erzgebirge. Da gibt es noch an einigen Stellen christliche Gemeinden. Ich komme aus der Uckermark. Bis zur nächsten mir bekannten christlichen Gemeinde sind es etwa 110 Kilometer. Und man fragt sich, was ist eigentlich das Merkmal einer christlichen Gemeinde? Wird es in 20 Jahren noch christliche Gemeinden geben? Sieht es gut aus? Sieht es schlecht aus? Wer am letzten Mittwoch Fernsehen geguckt hat bei Dreisat, da gab es eine Sendung, eine Dreiviertelstunde lang über das gottlose Deutschland. Und da mein Hexenschuss noch in der aktiven Phase war, habe ich mir das tatsächlich angeguckt. Und es hat mich sehr traurig gemacht und ich war drauf und dran, dieser guten Frau einen Brief zu schreiben, die diesen Film gedreht hat. Negativer konnte man das Christentum in Deutschland nicht darstellen. Und auf der einen Seite nicht ganz zu Unrecht, weil sie hat Kirchen besucht, sie hat darüber berichtet, dass Kirchen entweiht werden und es werden Hotels draus. Und ja, Deutschland ist eben kein christliches Land mehr. Und wenn man dann Leute gehört hat, die sie interviewt hat, leitende Funktionäre in der Kirche, dann ging es um Geld ganz oft oder es ging um eine christliche Schule, die man betreibt, das finde ich ja noch gut. Aber in dem ganzen Abend, eine Dreiviertelstunde, kam ein Wort nicht vor. Das war das Wort Gott. Und das finde ich eine Katastrophe. Jetzt bin ich nicht hier, um hier zu meckern, sondern ich möchte uns gerne ermutigen. Ich habe 6 Kinder und 14 Enkel und ich bin jetzt 63 und wenn es gut geht, lebe ich vielleicht noch 10 Jahre. Dann ist meine Zeit abgelaufen, vielleicht auch noch 20, ich habe keine Ahnung. Und wenn ich hier die Augen schließe, dann möchte ich, dass meine Enkel noch in eine Gemeinde gehen können, die den Namen christliche Gemeinde verdient. Und dann ist ja die Frage, die man sich dann ab und zu mal stellen muss, was ist denn eigentlich eine christliche Gemeinde? Und was ist denn der Kern? Also worum geht es denn eigentlich? Ihr kennt das bestimmt alle von irgendwelchen Themen, da unterhält man sich über dieses und jenes, aber man kommt nicht auf den Kern zu sprechen, dass man sich sagt, Mensch, worum geht's denn eigentlich? Und wenn du in eine Gemeinde gehst, hast du Kinder? Ja, eine Menge, ja? 4 ist schon fast eine richtige Familie, ja, ja. Und sie fragen dich, Was findest du denn, was wichtig ist in einer christlichen Gemeinde? Da sagst du doch auch nicht, wir haben einen schönen Raum, Beleuchtung finde ich super, haben jetzt ein neues Klavier. Jo. Sondern dieses Haus, wenn es sich als christliche Gemeinde versteht, ist ein Gotteshaus. Und wenn es ein Gotteshaus ist, dann wohnt Gott in diesem Haus. Und darüber möchte ich gerne etwas sagen heute Abend und ich schlage vor, dass wir zusammen die Bibel aufschlagen und wir lesen 2 Verse aus dem 4. Buch Mose. 4. Mose, Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, die Kinder Israel sollen sich lagern, ein jeder bei seinem Panier, steht bei mir in der Bibel, bei euch vielleicht Feldzeichen oder Banner, oder? Was habt ihr noch zu bieten? Banner, gut. Bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber, sollen sie sich ringsum lagern. Das muss ich erklären, warum ich diesen Vers lese. Ich kann nicht verheimlichen, dass ich eine gewisse Liebe zum Alten Testament habe. Und vielleicht lesen wir noch einen Vers zusammen aus 1. Korinther 10. Und da finden wir eine Handlungsanweisung, wie man das Alte Testament lesen soll. Und da steht in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen gelüsten. Und im Vers 11 steht, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Das heißt, zweimal steht im 1. Korintherbrief das Wort Vorbilder und da steht im Griechischen Typos. und daraus hat man Typologie abgeleitet. Paulus will damit sagen, es gibt also Erzählungen im Alten Testament, die haben heute eine Bedeutung. Das, was damals mit dem Volk Gottes passiert ist, hat eine Bedeutung für das, was wir heute leben. Beispiel. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber ist der Christus. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich auch einige schon über 60. Ich empfehle euch, wenn ihr über 60 seid, macht viel Kreuzworträtsel. Das ist gut gegen Demenz. Also ich mache das aktiv. Und ich kaufe mir immer solche Rätselblöcke, wo ganz hinten die Auflösung drin stehen. Und so ähnlich ist das im Neuen Testament, dass Gott uns sagt, ihr habt Geschichten im Alten Testament und dann gibt es diesen berühmten Felsen, der geschlagen wurde. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Und da kam Wasser raus. Und dann sagt Paulus, jetzt erkläre ich euch im Neuen Testament, was der Felsen bedeutet. Und dann kann man das aufschlagen. Das ist wie die Auflösung beim Kreuzworträtsel. In 1. Korinther 10, Vers 4. Und da steht, der Fels aber war der Christus. Aha. Also wir merken, es wird spannend. Da ist eine Geschichte im Alten Testament und diese Geschichte hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist, der Fels ist Christus. Und im übertragenen Sinne wurde Christus geschlagen und es kam Wasser heraus. Das Wasser der Reinigung und der Sühnung. Und dann gibt es zum Beispiel in Galater, also man könnte jetzt die ganze Auflösung durchgehen, in Galater 4 eine Stelle. Und ich weiß nicht, ob wir auf diese Auflösung gekommen wären. Da erklärt der Apostel Paulus, was die Geschichte von Hagar und Sarah bedeutet. Und die Geschichte von Hagar und Sarah hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist, dass die Hagar ein Bild vom Gesetz ist und die Sarah ist ein Bild von der Freiheit eines Christenmenschen. Wärt ihr drauf gekommen? Ich nicht. Und deswegen bin ich froh, dass es in der Bibel steht. Und jetzt kommen wir zu einem viel einfacheren Bild. Und das steht in 4. Mose 2. Und das habe ich mal einfach genannt, die Ordnung im Lager. Bevor ich jetzt mit den Folien anfange, möchte ich gerne etwas zu der Bibelstelle sagen und zu der Geschichte des Volkes Israel. Das Volk Israel wird befreit aus Ägypten. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Und dann beginnt im 4. Buch Mose die Wüstenreise. Das 4. Buch Mose heißt ja Numeri, also Zählung. Und in Kapitel 1 und in Kapitel 26 wird das Volk gezählt. Zweimal. Einmal vor der Wüstenreise, einmal nach der Wüstenreise. Und wenn man die Zahlen vergleicht, stellt man fest, dass die Zahlen fast identisch sind. Und das ist ein Beleg für die Treue Gottes. Er nimmt ein Volk, er führt es durch die Wüste und am Ende ist die Zahl dieselbe. Wer nicht derselbe ist, sind die Personen. Denn die Männer, die gelebt haben, als das Volk loszog in der Wüste, sind umgekommen bis auf zwei, nämlich Josua und Kaleb. Also Gott ist treu, das machen die Zahlen deutlich, aber der Mensch ist untreu, indem er Gott nicht vertraut und ihm nicht gehorcht. Jetzt sind wir hier am Anfang und im Kapitel 4, Vers 2, in 4. Mose 2, sagt Gott jetzt etwas über diesen äußeren Gottesdienst. Und man kann den äußeren Gottesdienst sehr gut vergleichen mit dem, was wir heute als Gemeinde kennen. Und als ich das gelesen habe in 4. Mose 2, da war das für mich so ein Aha-Erlebnis. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch habt, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr manchmal ein Stück Bibel lest und dann denkt ihr, ja, genau, das ist ja das Wichtige. Und ich habe schon viele Kinderstunden gemacht und wenn du Kinder irgendwie begeistern willst von der Bibel, dann musst du denen irgendwas erzählen, was die sich gut merken können. Und vielleicht gehen wir mal ein bisschen voran und ich mache erstmal ein schönes Bild für euch. Dieses Bild, das kann man sich gut merken. Und so sah wahrscheinlich das Lager der Israeliten aus, natürlich etwas vereinfacht dargestellt. Aber wenn du einem Kind das Bild zeigst, dann sagt das Kind sofort, da ist doch irgendwas in der Mitte, oder? Oder ein Mann würde sagen, das ist ein zentralistischer Aufbau. Hat nichts mit Zentralkomitee zu tun, aber es ist so, dass es einen inneren Ring gibt, den seht ihr ganz deutlich, und es gibt einen äußeren Ring. Es gibt 12 Stämme, die lagerten sich in je 4 Himmelsrichtungen, und dann gab es einen inneren Kreis, das waren die Kinder von Levi, Gerson, Kehat und Merari. und auf der vierten Seite haben Mose und Aaron gelagert. Und in der Mitte war die Stiftshütte. Also wenn man damals mit einer Drohne über das Lager gefahren wäre, wurde sofort klar, Gott hat gesagt, ihr sollt euch lagern. Und jetzt lesen wir nochmal genau die Bibelstelle, weil es ist ja manchmal gut, man liest Dinge wirklich Wort für Wort. Und da steht hier, sie sollen sich lagern, einmal jeder bei seinem Banner. Das war etwas Besonderes, denn immer drei Stämme hatten einen Banner. Und dann gibt es eine zweite Anweisung, zu dem Banner sage ich gleich noch was. Und die zweite Anweisung ist, sie sollten sich dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagern. Da steht im Hebräischen ein Wort, dass also theoretisch jeder, der zum Volk Gottes gehörte, sollte sich dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagern. Also stell dir vor, du bekehrst dich in Dorf Chemnitz, du kommst jetzt in eine Gemeinde, dann kommt irgendeiner, der hier schon länger ist und er sagt, weißt du was, es ist ganz wichtig für dich, dass du nicht immer hier sitzt und der Sitz warm bleibt, sondern dass du eine Beziehung zum Zelt der Zusammenkunft hast. Das ist das A und O. Dann funktionieren wir auch als Gemeinde. Also jeder soll sich dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagern. Und das Zelt der Zusammenkunft ist natürlich ein Bild von der Gemeinde. Und im Zelt der Zusammenkunft gab es das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten befand sich die Bundeslade. Und die Bundeslade ist ein Bild von Gott oder dem Wohnort Gottes. Vielleicht können wir mal noch einen Vers lesen, der auch sehr spannend ist. Und das ist 2. Mose 26. In 2. Mose 26 wird die Stiftshütte beschrieben. Und da steht im Vers 15, und die Bretter zu der Wohnung sollst du von Akazienholz machen, aufrecht stehend. Das heißt also, die Gemeinde ist ein Konstrukt, der besteht aus einzelnen Gläubigen. Und das machen die Bretter deutlich. Und die Bretter, da gibt es nur eine Eigenschaft, die Gott von ihnen beschreibt, und das ist, dass sie aufrecht stehen sollen. Da könnte man jetzt einen ganzen Abend mit füllen, was es bedeutet, als Mensch aufrecht zu leben. Mit Hexenschuss etwas schwierig manchmal. Aber der Mensch heißt ja auf Lateinisch Anthropos, und das heißt der Aufrechtstehende. Das unterscheidet mich vom Schwein, vom Rind, von dem Huhn, dass ich als Mensch aufrechtstehend geschaffen bin, damit ich Gott anbeten kann und damit ich meine Augen zu Gott aufheben kann. Jetzt kommen wir zum Thema zurück. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, was man mit diesem Lager alles machen könnte. Was man für Interessenvereinigungen gründen könnte. Man könnte Wüstensport machen. Man könnte eine Wüstengärtnerei machen. Man könnte sich tausend Sachen ausdenken, wo man sagt, also das machen wir jetzt mal, um die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten. Davon redet Gott überhaupt nicht, sondern Gott sagt, ich möchte gerne, dass wenn ihr, man nennt das den Ruhezustand des Volkes, wenn ihr in der Wüste lagert, dann baut euch bitte so auf. Und wenn irgendein Fremder kommt, wenn irgendjemand euch beobachtet, dann seht ihr sofort, es geht hier um Gott. Und das habe ich vermisst am Mittwoch in dem Film. Das vermisse ich, wenn ich mit ganz vielen Leuten rede, wo ich denke, die müssten eigentlich von Gott reden. Es war, glaube ich, vor 20 oder 21 Jahren, da habe ich einen Bericht zu Weihnachten gelesen, dass es einige intellektuelle Leute gab, so Fernsehregisseure. Und die haben sich zu Weihnachten zusammengetan. Und es waren keine Christen. Und sie haben gesagt, wisst ihr was, wir gehen jetzt mal zu Weihnachten in die Kirche. Mal sehen, was die so zu sagen haben. Und dann waren sie irgendwie mit 30 Leuten in der Kirche. Und dann sind sie wieder raus. Und dann haben sie gesagt, das war ja so wie die Tagesschau. Und sie haben sich offiziell bei der Kirche beschwert und haben gesagt, wir haben eigentlich erwartet, wir erfahren hier etwas, was wir woanders nicht erfahren. Im besten Falle hätten wir uns gewünscht, wir erfahren etwas über Gott, aber wir haben überhaupt nichts davon gehört. Und wenn ich sowas höre, dann werde ich nicht nur unruhig, dann werde ich verrückt. Und dann sage ich mir, warum reden wir nicht über die Dinge, die wichtig sind? Warum reden wir nicht über die Hauptsache? Und die Hauptsache in einer christlichen Gemeinde ist Gott. Ist noch nicht mal der Verbandsvorsitzende. Ich hoffe, ich degradiere jetzt hier nicht jemand oder so. Sondern es ist Gott. Und das haben wir auch gerade in dem Lied gesungen, dass wir da sind, weil Gott da ist. Und vielleicht denken jetzt manche, ja, das ist alles ein bisschen schwierig und Gott kann man ja auch nicht sehen. Und ja, und jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Liebe Leute, wenn wir immer noch alle eine Bibel zu Hause haben und lesen in der Bibel, da haben wir nicht unterschiedliche Ideen über Gott, sondern dann wird uns ziemlich schnell klar, wer Gott ist, wie Gott ist. Und bevor das Volk in 4. Mose 2 diesen Unterricht bekommen hat, wie sie sich lagern sollen, dann mussten sie das 3. Buch Mose lesen. Und wisst ihr, was im 3. Buch Mose steht? Da steht drin, wie Gott ist. In 2. Mose 40, Vers 34, da steht, dass sie die Stiftshütte das erste Mal aufgebaut haben. Und dann steht da dieser herrliche Satz, die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus. Gott zieht ein. Und dann ist automatisch die Frage, wie kann ein Mensch bei Gott wohnen? Und dazu gibt es das 3. Buch Mose. Du brauchst Opfer, du brauchst einen Stellvertreter, du brauchst jemanden, der dir eine Brücke baut zu Gott. Und wenn das passiert ist, dann kommt das 4. Buch Mose. Und im 4. Buch Mose fängt Gott damit an, dass er sagt, ich möchte gerne, dass ihr euch genau so lagert. Ich gehe nochmal ein Bild zurück, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Also man sieht die vier Himmelsrichtungen, man sieht, wo die Stämme sich lagern mussten. Und es ist völlig unstrittig, dass das ein zentralistischer Aufbau ist. Und meine große Befürchtung ist, in vielen Gemeinden, dass wir schleichend vergessen, dass die Hauptsache Gott ist, dass es ein Gotteshaus ist, dass es ein Gottesdienst ist und dass es sich hier um Gott dreht. Und natürlich, wenn du durch die Tür gehst und gehst hier rein, dann ist die erste Frage, die du dir stellst, Gott, hast du eigentlich die Herrschaft in unserer Gemeinde? Wenn wir eine Frage haben, gehen wir zu Gott und fragen wir ihn. Oder finden wir das zu kompliziert? Ich finde es nicht kompliziert. Wir haben uns in Mecklenburg angefangen als Gemeinde. Wir waren erst nur 3 Familien, jetzt sind wir so 50 Leute. Und wir haben sehr viel Zulauf in den letzten 5 Jahren bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch durch Corona auch war, aber die Leute waren offener fürs Evangelium, sie sind gekommen. Und wenn heute Leute in die Gemeinde kommen, sind es oft nicht so einfache Leute. Die haben ihr Päckchen. Viele kommen aus der Esoterik bei uns. Und da hatten wir oft schwierige Fragen. Und wir wussten dann immer nicht, was wir machen sollen. Wie sollen wir entscheiden? Welchen Rat sollen wir geben? Und dann haben wir uns das angewöhnt, dass wir ergebnisoffen gebetet haben. Und wir haben das Gott einfach gesagt. Gott, wir finden das schwierig. Kannst du uns bitte sagen, was wir tun sollen? Und oft auf ganz unterschiedliche Weise hat Gott geantwortet. Und dann hatten wir einige jüngere Brüder bei uns, die haben das miterlebt und die waren so fasziniert davon, dass sie gesagt haben, also davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Na, ich sage, du musst erst mal welche haben. Aber wollen wir ihnen noch ein bisschen Zeit geben? Aber sie waren so begeistert, dass Gott antwortet, dass Gott eine gemeinsame Überzeugung schenkt. Also Gott ist ja nicht tot oder Gott schweigt auch nicht, sondern Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Er ist in der Mitte und ich bin heute Abend eigentlich nur gekommen, um euch den einen Satz zu sagen. Seht zu, dass Gott wieder in die Mitte kommt, dass die Hauptsache bleibt. Und damit gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Der Ruhezustand ist also, dass in der Mitte die Stiftshütte war. Dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber sollen sie sich ringsum lagern. Und die Anwendung ist diese, jeder hat für sich selbst eine Beziehung zur Mitte. Leider ein Tippfehler. Früher habe ich immer gedacht, ich muss auf alle aufpassen in der Gemeinde. Was macht der? Was macht der? Ja, wir sollen ein Auge aufeinander haben, durchaus. Aber ich bin nicht verantwortlich für dein geistliches Leben. Du sollst dich auch nicht mir gegenüber lagern. Wer bin ich? Ich bin eine Randfigur. Wenn Christus in der Mitte ist, sind alle, die in der Gemeinde sind, Randfiguren. Aber ich kann davon ausgehen, dass du eine Beziehung zu Gott hast und dass Gott mit dir redet und dass Gott dir Dinge auch klar macht. Ich kann darauf vertrauen, dass du dich dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagerst. Und dann wird Gott mit dir reden. Wir hatten jetzt eine Schwester, die macht ziemliche Übungen durch. Und dann kommt sie eines Tages zu mir und sie hat gesagt, Klaus, stell dir vor, ich habe solche Angst gehabt, warum auch immer, dass Gott etwas gegen mich hat. Also wir haben ja manchmal so seltsame Vorstellungen von Gott. Und in ihrem Leben konnte man sich das wirklich vorstellen, weil es gab einfach kein Problem, was sie nicht mitgenommen hat. Und sie tat uns auch richtig leid. Und wir wussten nicht, wo die Lösung liegt. Und dann kam sie zu mir, das war vor ein paar Wochen, und dann sagt sie, Klaus, ich habe in der Bibel einen Vers gefunden. Na, ich sagte, das ist ja wunderbar. Und dann liest sie mir vor, Psalm 56, Vers 9 am Ende. Wisst ihr, was da steht? 8 Worte. Dieses weiß ich, dass Gott für mich ist. Und das Gesicht von der Schwester war nicht mehr dasselbe. Und da habe ich gedacht, so funktioniert es, wenn jemand sich der Stiftshütte gegenüber lagert. Diese Schwester hat eine Beziehung zu Gott und Gott kann zu ihr reden. Und Gott hat zu ihr geredet. Und Gott hat ihr einen Satz gesagt, liebe Schwester, bitte denke daran, dieses weiß ich, dass Gott für mich ist. Und seitdem vergesse ich den Vers auch nicht. Ist doch zu schön, oder? Also früher habe ich viele Kinderstunden gemacht und ab und zu habe ich die Kinder gefragt, was denkt ihr eigentlich, wie Gott ist? Und wisst ihr, was die meisten Kinder sagen? Die sagen, Gott ist ein Polizist. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, aber das ist so ihre Idee. Also ich mache irgendwas Falsches und dann bestraft mich Gott sofort. Und dann sage ich den Kindern immer, wenn Gott ein Polizist wäre, würdet ihr alle nicht mehr leben. Wir haben schon so viele gesündigt in unserem Leben, da hätte Gott schon unzählige Male draufhauen müssen. Das kann nicht funktionieren. Gott ist nicht ein Polizist. Wenn man wissen will, wie Gott ist, dann kann man Psalm 56, Vers 9 lesen. 8 Worte. Dieses weiß ich, dass Gott für mich ist. Nicht vergessen. Gott ist für mich. Wenn Gott nicht für mich wäre, wäre er doch nicht für mich gestorben, oder? Das macht doch keinen Sinn. Und deswegen sagt Römer 8, Vers 31, also wenn Christus schon für uns gestorben ist, dann wird er uns doch alles geben. Das ist doch keine Gleichung. Und als ich die Geschichte mit der Schwester erlebt habe, habe ich mich so gefreut, dass ich nicht dafür sorgen muss, dass es ihr besser geht. Also manchmal ist es vielleicht wirklich meine Aufgabe, ja. Aber in dem Fall war es nicht meine Aufgabe, sondern Gott sorgt dafür. Gott redet. Gott redet zu den Leuten. Ich kenne ganz viele von euch nicht. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott zu euch redet und euch Dinge sagt, die mir gar nicht bekannt sind, was ich gar nicht weiß. Aber vielleicht ist auch das Problem, also eine Gemeinde besteht ja aus einzelnen Christen. Und wenn wir als Christen nicht aus dem Auge verlieren wollen, dass die Hauptsache bleibt, nämlich, dass wir uns dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber lagern, dann bedeutet das, dass wir das auch persönlich machen dürfen und persönlich machen müssen. Dann haben wir von einem Panier gelesen oder einem Feldzeichen und das ist auch ein bisschen die Frage einer Identität. Man könnte natürlich die Frage stellen, warum gab es nicht nur ein Feldzeichen, sondern warum gab es 4? Darauf habe ich keine richtige Antwort und ehe ihr die Frage nachher stellt, dann gebe ich euch jetzt lieber schon mal einen Brocken zum Nachdenken. Es gibt ja im Neuen Testament 4 Evangelien, wo der Herr Jesus von 4 Seiten beschrieben wird. Und vielleicht sind diese 4 Feldzeichen, die das Volk damals hatte, ein Bild von den 4 Evangelien. Vielleicht war es aber auch ein praktisches Bild. Denn es waren ja eine Menge Leute. Es waren 600.000 Männer. Wenn wir jetzt für jeden Mann eine Frau rechnen, sind wir bei 1,2 Millionen Leuten. Und wenn sie noch ein paar Kinderchen hatten, waren das zwischen 3 und 4 Millionen Leute. Vielleicht hat auch ein Banner nicht gereicht, wenn man das hochhielt. Man brauchte 4 Banner. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatten immer 3 Stämme ein Banner. Aber wir wollen mal einen Vers lesen aus 2. Mose 17, wo dieses Feldzeichen das erste Mal in der Bibel vorkommt. Und das ist die Geschichte von Mose und Josua, wo sie gegen Amalek gekämpft haben. Und das war ja ein bemerkenswerter Kampf, dass da unten einer gekämpft hat, das war Josua. Und auf der anderen Seite war auf dem Berg der Mose und der hat gebetet. Das Ende vom Lied ist, dass sie diesen Kampf gewinnen. Und dann heißt es in 2. Mose 17, Vers 15, und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen der Herr, mein Panier oder mein Banner. Das heißt, das Volk Israel erlebt einen gewaltigen Sieg. Vielleicht haben sie das erste Mal erlebt. Und dann baut der Mose einen Altar und er nennt ihn, das ist unser Banner. Und ich verwende gerne als Erklärung für das Feldzeichen oder für das Panier das Wort Identität. Also ich bin immer dafür, dass man sich die Frage stellt, was sind wir eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Wir hatten jetzt einen Messestand auf der Buchmesse in Leipzig als Verlag und dann werden der Donnerstag, Freitag immer die Jugendlichen durchgepeitscht und die müssen dann da statt Schulstunden die Messe besuchen. Und wenn die bei uns das Buch sehen, Creatio, dann kam jetzt ein Jugendlicher an und sagte, ach, das sind die durchgeknallten Kreationisten. Na, ich sag, das mit dem durchgeknallt vergebe ich dir, aber hier ist ein Kaffee und wir unterhalten uns jetzt mal darüber. Und da haben wir eine Weile gesprochen. Ich sage, warum denkst du, dass ich durchgeknallt bin? Naja, sagt er, wer glaubt denn schon noch an Gott und dass Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat? Na gut, ich sage, hast du Alternativen zu bieten? Ja, da hatten wir ein herzhaftes Gespräch. Er wurde aber auch immer freundlicher. Und dann habe ich ihm gesagt, als er immer freundlicher wurde, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich möchte gerne von dir wissen, wer du bist. Und du kannst wählen zwischen eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder Geschöpf Gottes. Zwischen einem von den beiden musst du dich entscheiden. Und dann sagt er zu mir, ey, das ist ja krass, Alter. Wa? Ich sage, das ist einfach nur frei übersetzt, das, was du mir gerade erzählt hast. Du hast mir erzählt, dass du aus der Evolutionstheorie abstammst. Da gibt es 2 Götter. Das eine ist die Zeit, das andere ist der Zufall. Und das bedeutet, dass wenn du dieses Modell vertrittst, was du mir gerade erklärt hast, dann gibt es für deine Geburt überhaupt keinen Sinn. Für dein Leben gibt es überhaupt keinen Sinn. Für deinen Tod gibt es keinen Sinn. Und du bist auch planlos gemacht, dass du jetzt gerade so aussiehst, dass dein eines Ohr so ein bisschen so absteht, das andere eng anliegt. Du könntest auch 3 Augen haben, hast halt 2. Es ist alles völlig sinnlos. Und ich sage dir, ich möchte so nicht leben, wie du lebst. Ich glaube, dass ich einen Schöpfer habe. Und der hat sich was dabei gedacht, dass er mich genauso gemacht hat, wie ich aussehe und wie ich bin. Es ist die Frage der Identität. Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass der dann gleich Christ geworden ist. Das wäre natürlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Aber ich hoffe, dass der den Besuch nicht vergisst. Und ich hoffe, dass er sehr unzufrieden nach Hause gegangen ist, weil ich ihn eigentlich ärgern wollte. Denn das, was er lernt in der Schule, das, was er glaubt, ist so unbefriedigend. Und manchmal, wenn ich abends im Bett liege und ich kann nicht schlafen, dann mache ich so ein Gedankenspiel und ich versuche mir einzureden, dass ich kein Christ wäre. Das halte ich maximal 10 Minuten durch. Ja? Da wirst du ja verrückt, oder? Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann vor allen Dingen mit einer Sache nicht leben und das ist mit Sinnlosigkeit, dass ich nicht weiß, was ich hier soll. Und wenn es auch niemand gibt, der mich gewollt hat und auch niemand gibt, der mich nach meinem Tod erwartet. Also wisst ihr, was ich dann mache mit 65? Dann gehe ich in die Schweiz und hole mir da die Pille und dann sterbe ich. Und also ich warte doch nicht auf die künstliche Hüfte und das alles. Und nein, das muss ich nicht haben. Aber wenn ich weiß, dass ich ein Geschöpf Gottes bin, dann gibt das meinem Menschsein so einen Wert. Und das ist die Frage meiner persönlichen Identität. Und jetzt übertragen wir diese Frage der Identität auf die Gemeinde. Was ist denn die Identität einer Gemeinde? Die Identität ist, dass Gott hier wohnt. Und wenn Gott hier nicht mehr wohnt, dann können wir nach Hause gehen. Und wir können das Schild abmachen und wir können das Kreuz wieder raustragen. Liebe Leute, das hält uns nicht zusammen. Was uns zusammenhält, ist die Stiftshütte. Und das ist das Haupt. Und Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und dann müssen wir fragen, Christus, wer bist du denn eigentlich? Was sind deine Vorstellungen von Gemeinde? Da reicht natürlich der eine Abend heute nicht aus. Und dann müssen wir uns nach Christus ausrichten. Ausschließlich. Wir müssen ihn fragen, was wir tun sollen. Und das ist nicht schwierig. Das fasziniert mich sowieso am Christentum. Es gibt zwei äußere Kennzeichen im Christentum. Das eine ist die Taufe. Ist das schwierig? Nein. Brauchst du irgendwo Wasser? Brauchst du jemanden, der dich untertaucht? Ende. Und das zweite ist das Abendmahl. Ist das schwierig? Ein Brot und ein Kelch und ein Tisch? Herrlich einfache Zeichen. Gott macht Dinge nicht schwierig. Und er sagt, das ist doch gut zu verstehen, dass es um mich geht. Und wenn ihr mich ignoriert, wenn ihr aus meinem Bethaus eine Räuberhöhle macht, dann werde ich mich dezent zurückziehen. Ich dränge mich nicht auf. Dann könnt ihr euer Ding weiterspielen, aber ich bin nicht mehr da. Und ihr seid keine christliche Gemeinde mehr. Und liebe Geschwister, unsere Zukunft als christliche Gemeinden hängt davon ab, ob wir uns nach Christus ausrichten. Das ist existenziell. Das ist unsere Identität. Und wenn wir Christus nicht suchen, wenn wir sein Wort nicht erforschen, wenn wir nicht nach ihm fragen, dann haben wir keine Mitte. Dann haben wir die Hauptsache aus den Augen verloren. Und ich kann nur dafür plädieren, dass wir einfach heute Abend mal darüber nachdenken, ist das eigentlich so in meinem Leben, dass Christus die Mitte ist? Kann er etwas zu mir sagen und ich würde auf ihn hören? Ist er wirklich mein Haupt? Also ich erlebe gerade eine Sache, die mich sehr unruhig macht, und das hat mit diesem, also jetzt nicht mit eurer Marsch zu tun, aber mit dem Thema Abtreibung zu tun. Ich bin nicht so ein Weltverbesserer, aber ich habe diesen Vers gelesen aus Sprüche 31, da steht, tue deinen Mund auf für den Stummen, für die Kinder des Dahinschwindens. Und da habe ich mich gefragt, was bedeutet das? Und dann steht das auch so im Imperativ in der Bibel. Ja, Imperativ, habt ihr gerade in Deutsch gelernt, Reinhold? Ja, das ist die Befehlsform. Befehlsform, da stehst du auf. Und wenn Gott das sagt, tue deinen Mund auf für den Stummen, dann kannst du hier nicht rumdiskutieren. Da musst du den aufmachen, den Mund. Und da habe ich gesagt, Gott, ich mache das jetzt. Wenn ich predige, werde ich immer mal sagen, dass ich Abtreibung ganz schrecklich finde. Und dass jedes Kind, was gezeugt ist, hat das Recht, auch geboren zu werden. Und da habe ich das ein paar Mal gemacht. Irgendeine Predigt landete im Internet. Und plötzlich kriege ich einen anonymen Brief. Da steht drin, ja, ich soll unbedingt ein Haus bauen, wo man schwangere Frauen aufnimmt, damit die ihre Kinder kriegen können. Und anbei 100 Euro als Startkapital. Da habe ich noch nie bekommen, so einen Brief. War anonym. Ich gehe mit dem Brief und dem Geld zu meiner Frau und zeige ihr das. Ja, Ute, der Brief ist gekommen. Was soll ich machen? Da sagt sie, jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist auch ein richtiges Problem. Und dann haben wir gebetet. Ich lagere mich, also bestimmt nicht immer, aber in dem Fall dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber. Dann gehe ich doch zu meinem Chef und sage, Gott, du hast mir einen Brief geschickt und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Erklär mir es bitte. Und ich bin manchmal auch ein bisschen langsam im Denken und im Kapieren. Wisst ihr, was nach 4 Wochen passiert ist? Kam der nächste Brief. Da war ein Stempel drin, 5 Brote und 2 Fische. Kein Text mehr, 150 Euro. 4 Wochen später, der nächste Brief. Ende April habe ich den 15. Brief bekommen. Und da war mir klar, dass Gott genau weiß, was ich für ein Typ bin, dass er 15 Briefe braucht, bis ich mich in Bewegung setze. Und dann haben wir eingeladen zu einem Gebet. Und vor einer Woche hat ein Bruder in der Nähe von Berlin ein Grundstück gekauft, wo ein Haus steht, wo genau das passieren soll. Preist den Herrn, oder? Preist den Herrn. Nur, was ich damit sagen will, ist, wir tun uns oft so schwer, Dinge zu verstehen, die in unserem Leben passieren. Und ich war noch nie so unruhig wie in diesem Jahr, wo ich jeden Monat einen Brief bekommen habe. Und ich habe jedes Mal gefragt, Herr, was soll das? Am liebsten, manche habe ich gar nicht aufgemacht. Es war mir schon so, wenn ich schon die Schrift gesehen habe, habe ich gesagt, das ist wieder so ein Brief. Ja? Wann hört dieser Mensch auf, mir die Briefe zu schicken? Jetzt weiß ich, wo das Geld hingeht. Das geht erstmal in dieses Haus. Aber wir erleben noch viel mehr Geschichten, und Und ich habe das meinen Kindern erzählt. Ich erzähle das auch meinen Enkeln natürlich. Und die finden das natürlich spannend. Die kommen schon immer zu mir. Opa, hast du wieder einen Brief gekriegt? Also nicht, dass die das Geld haben wollen, aber die fiebern so richtig mit, ja. Und ihr könnt nichts Besseres machen, als wenn ihr Dinge mit eurem Gott erlebt, dass ihr eure Kinder dort mit hineinnehmt, damit eure Kinder das auch erleben. Und damit die merken, deine Beziehung, die du zum Zelt der Zusammenkunft hast, ist eine lebendige Beziehung. Das ist doch nicht irgendwas Totes. Also wenn ich darüber nachdenke, da kriege ich mich heute Abend fast nicht wieder ein. Wir lesen noch die anderen beiden Stellen. Jesaja 11, Vers 10. Das sind noch zwei Bannerstellen. Jesaja 11, Vers 10, da steht: Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, der dasteht, als Panier der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das heißt, der Herr ist jetzt die Identität der christlichen Gemeinde. In Zukunft, oder wir gehen ja davon aus, dass die Gemeinde entrückt wird in den Himmel, das kann übrigens jederzeit passieren, und wir freuen uns drauf. Eine kurze Zeit später wird Christus wieder mit seiner Gemeinde auf die Erde kommen. Dann ist er nicht nur das Feldzeichen seiner Gemeinde, sondern er ist das Feldzeichen aller Völker. Und stellt euch mal vor, so wie heute die ganze Welt einmal im Jahr nach Davos rennt, um bei dem Herrn Schwab zu fragen, wie das Leben weitergeht. Dann werden die Leute zu dem wahren Christus gehen. Und das ist das Panier der Völker. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf den Augenblick freue, wo diese ganzen Völker zu Christus kommen und sie ihn fragen, was sollen wir tun? Diese Völker, die sich heute so gegen Gott stellen und die Gott wirklich ins Angesicht reizen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott das alles ohne Konsequenzen ablaufen lässt. Also, dass wir zum Beispiel vor 5 Jahren die Ehe für alle in Deutschland eingeführt haben, ist ein Affront gegen Gott, ausschließlich gegen Gott. Gott hat festgelegt, wie Menschen zusammenleben. Und wenn wir sagen, nein, das schaffen wir ab, dann ist es nicht irgendwie eine Sache, wo man auch mal anderer Meinung sein kann, sondern wir machen etwas gegen Gott. Und das ist tragisch, das ist in jedem Fall tragisch. Also das Erste ist, dass es ein Panier geben wird, wo die Völker danach fragen. Und die zweite Stelle in Kapitel 31, Vers 9, die sagt, und sein Fels wird vor Schrecken entweichen und seine Fürsten werden vor dem Panier verzagen, spricht der Herr, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem hat. Das, was heute im Bundestag passiert, hat Folgen in der Ewigkeit. Und Gott wird jedes Gesetz, was sich gegen die Bibel richtet, er wird es richten. Und da redet die Bibel von einem Ofen in Jerusalem. Und liebe Geschwister, lasst uns auf der Hut sein, dass wir uns nicht an das Denken in dieser Welt gewöhnen, was gottlos ist. Und dass wir irgendwann auch so denken. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir selbst in christlichen Kreisen sehr ungöttlich denken, wenn man zum Beispiel an das Thema Abtreibung denkt. Das ist das Panier. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ihr habt ja heute nichts mehr vorne. Also, nein, ich bin auch gleich zu Ende. Und wir hatten, wo wir hingezogen sind, eine Feuerwehr. Könnt ihr euch vorstellen, eine Dorffeuerwehr. Die bestand aus einem asthmatischen Barkas und hatte einen kleinen Lagerschuppen. Da stand das Teil drinne. Und nach 2 Jahren, wo wir da waren, kam dann eine Mitteilung in der Dorfpresse. Die Freiwillige Feuerwehr in Retze wird aufgelöst. Dann habe ich gedacht, bin ich ja mal gespannt, wie das passiert. Und wisst ihr, wie man die Freiwillige Feuerwehr in Retzow aufgelöst hat? Dann bin ich da hingegangen. Da hat man versucht, nochmal das Auto rauszuziehen. Also es rollte noch. Und dann hing an der hinteren Wand dieses Holzschuppens eine uralte Fahne. Und dann ist einer hin und hat mit einer ganz wichtigen Miene die Fahne eingerollt. Und als er die Fahne eingerollt hatte, hat er gesagt, jetzt besteht die Freiwillige Feuerwehr in Retzow nicht mehr. Und habe ich gedacht, Mensch, das habt ihr euch von der Bibel abgeguckt. Das Banner, das war ihr Feldzeichen, das war ihre Fahne, das war die Freiwillige Feuerwehr Retzow. Und Gott sagt, ich habe auch eine Identität. Und damals im Volk Israel war das ein Banner, das war eine Flagge, die hat man Ja, jetzt muss ich erstmal mich abstützen. Es geht schon, das ist alles gut. Die hat man hochgehalten, damit jeder sieht, das ist die Identität. Und früher war das so im Krieg, wenn das Banner oben war, dann sollte weitergekämpft werden. Und wenn das Banner zu Boden gesunken ist, dann wusste man, dass man verloren hatte. Und das finde ich so wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Dann gibt es den Bewegungszustand. Im Bewegungszustand war es so, dass also 6 Stämme loslaufen mussten. Dann kam die Bundeslade, dann kamen wieder 6 Stämme. Und dann musste alles verpackt werden. Da reicht mir jetzt die Zeit, euch das zu beschreiben. Das steht in 4. Mose 4. Und das Interessante an der Verpackung ist, dass es eine besondere Fellart war. Bei mir steht in der Bibel Seekuhfell. Bei Lutherbibel steht, glaube ich, Dachsfelle. Auf jeden Fall war es ein Fell, was man in der Wüste perfekt nehmen konnte, um Dinge zu tarnen. Also es gab damals natürlich noch keine Flugzeuge, aber wenn man da mit der Drohne drüber geflogen wäre, hätte man fast nichts gesehen. Also die Stiftshütte, alles, was verpackt war, musste getragen werden, musste zugedeckt werden mit dem Seekuhfell, mit einer Ausnahme. Und das habe ich mal in einer Kinderstunde gemacht. Die Bundeslade, die bekam über das Seekuhfell oder über das Dachsfell eine blaue Decke. Und wenn du jetzt von oben auf dieses Marschband geguckt hättest, da hättest du gesehen, 2 Millionen Leute, die Geräte des Heiligtums, alle zugedeckt mit der Tarn, oder wie nennt man das, Tarndecke. Aber jedes Kind hätte sofort gesehen, Klaus, da in der Mitte, da ist ein blauer Fleck. Und dann habe ich den Kindern gesagt, wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann malt ihr mir bitte alle ein Bild von der Wüstenreise im Bewegungszustand. Ist das schwierig? Ich sage, nein, ihr müsst alles braun machen und in der Mitte einen blauen Fleck machen. Oh, habe ich herrliche Bilder bekommen. Habe ich mir alle aufgehängt zu Hause. Braunes Bild, blauer Fleck. Und es versteht jedes Kind. Und das Kind versteht daran, der blaue Fleck, der ist wichtig. Das ist die Mitte. Das ist die Bundeslade. Also, liebe Geschwister, es ist so einfach, oder? Es ist so einfach. Wir ziehen los als Volk Gottes. Und was ist unsere Identität? Es ist Gott. Und Gott lebt, Gott redet, Gott gibt uns sein Wort, Gott gibt uns den Heiligen Geist. Wir sind so reich beschenkt. Und dann fangen wir an, im 4. Buch Mose das ganze Prozedere mal zu studieren. Und das sollte man ja ohnehin machen, dass man die Bibel studiert. Und dann merkt man, aus diesen Bildern, die Gott uns gibt, im Alten Testament, kann man so viele Dinge ableiten für das Neue Testament. Und dann merken wir, wir brauchen Christus, wir brauchen auch die Gegenwart Christi. Wir müssen korrekturbereit bleiben, wir müssen auf ihn hören, wenn er etwas sagt. Und dann ist er auch ein Hirte, der uns weidet, der uns versorgt, der das Kranke pflegt und dem Kranken nachgeht. Und dann sind wir ein glückliches Volk. Also die Ordnung haben wir jetzt schon durch. Das Feldzeichen haben wir durch. Und wenn man ins Neue Testament geht, dann sieht man, dass der Herr Jesus so oft in der Mitte ist. In Markus 9, dann stellt er ein Kind in die Mitte. In Johannes 8 ist eine Frau in der Mitte. Aber ab Johannes 19, dann erleben wir, dass der Herr Jesus nur noch in der Mitte ist. Am Kreuz hängt er in der Mitte. In Johannes 20, nach seiner Auferstehung, vielleicht können wir die Stelle wenigstens noch zum Schluss lesen, da steht, dass der Herr Jesus in der Mitte seiner Jünger erscheint. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht von den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und für mich ist das so auffallend, dass du im Neuen Testament den Herrn Jesus immer in der Mitte findest. Der Herr wird keinen anderen Platz akzeptieren. In Offenbarung 7, in Offenbarung 22, das Lamm ist in der Mitte. Und im Alten Testament gibt es ein ganzes Kapitel, und das ist ein Kapitel aus dem Propheten Sophania. Da wird in Kapitel 3 die Frage nach der Mitte geklärt. Da geht es im ganzen Kapitel nur um die Frage nach der Mitte. Und da sagt Gott, da gibt es Menschen, die haben sich in die Mitte gesetzt. Das sind Abendwölfe. Wir haben wieder Wölfe in der Uckermark. Bei euch wahrscheinlich auch, ja, oder? Sind sie noch nicht da, dann kommen sie wahrscheinlich bald. Und Abendwölfe, das sind Wölfe, die haben den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Sie lassen nichts übrig. Und es ist schon eine gewisse Tragik, wenn wir als Menschen einen Platz in der Gemeinde einnehmen, der Gott zusteht. Und normalerweise gebärden wir uns auf diesen Plätzen als Wölfe. Wir haben dort nichts verloren. Und dann sagt Gott in Sephania 3, ich werde die Leute aus der Mitte wegnehmen. Und wisst ihr, was dann übrig bleibt? Ein armes und elendes Volk. Wir müssen vor den anderen nicht irgendwas darstellen. Heute gibt es so Gemeindeinitiativen, da ist sehr viel Show. Ist halt so ein christliches Theater. Wir wollen ja nicht so ärmlich sein. Wir wollen was darstellen. Und Gott sagt, das musst du nicht. Wenn ich die Abendwölfe aus deiner Mitte wegnehme, dann bleibt wirklich nur ein armes und elendes Volk übrig. Und ich glaube, wenn wir arm und elend uns empfinden, dann ist es das Beste, was uns passieren kann. Und dann sagt Gott am Ende von Sephania 3, und dann komme ich, und dann ziehe ich in der Mitte ein. Und es gibt einen Ausdruck in Sephania, den muss ich euch einfach noch vorlesen, der ist so schön. Da steht in Sephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Wenn man das liest, dann denkt man, Gott, hier musst du dich aber wirklich geirrt haben, oder? Ist es wirklich so, dass du zu deinem Volk kommst, dass du nach Dorf Chemnitz kommst und dann gehst du in die Gemeinde und dann bist du hier und dann guckst du die ganzen Leute an und dann sagst du sogar noch in der Bibel, dass du dich so freust, dass du bei deinem Volk bist. Er schweigt in seiner Liebe. Kannst du dich noch an deine Verlobungszeit erinnern? Also ich habe selten geschwiegen. Aber manchmal hat man Momente, da fiel einem wirklich nichts mehr ein. Und da hat man gedacht, jetzt hältst du besser den Mund. Und du genießt einfach den Moment. Und so ist das hier in der Bibel zu verstehen. Gott hat so viel für sein Volk getan. Und jetzt kommt er zu seiner Gemeinde. Und er sagt, hier sind die Leute alle, für die ich gestorben bin. Die an mich glauben, die ihr Leben mir gegeben haben. Die für mich da sind, die ihre Zeit und ihr Geld und ihr Leben für mich leben. Und dann bin ich da und dann schweige ich in meiner Liebe und ich genieße den Moment. Darf man das mal sagen? Gott ist doch nicht so ein Polizist, wie wir immer denken. Gott liebt es, mit seinem Volk zusammen zu sein. Er liebt es, die Hauptsache zu sein. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wollen wir noch beten zusammen? Können wir aufstehen dazu? Herr, wir haben die große Befürchtung, dass wir dich aus den Augen verlieren. Und nicht nur aus den Augen, sondern auch aus dem Herzen. Und wir wünschen uns so sehr, dass du wirkst durch deinen Geist und durch dein Wort, dass uns wieder klar wird, wer du bist. Und dass du keinen anderen Platz akzeptieren wirst als den in der Mitte. Wir wollen uns um dich versammeln. Wir wollen auf deine Stimme hören. Wir wollen uns dir unterordnen als dem Haupt. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Amen. Vielleicht noch ein Satz zum Büchertisch. Ich habe ja noch verlegerisch zu tun. Und wir haben das Glück, dass wir einen Autor haben, den Alexander vom Stein, der ein Buch geschrieben hat, Creatio, für Schulkinder ab 14, wo das Schöpfungsmodell erklärt wird nach der Bibel. Er ist nach Portugal ausgewandert vor 8 Jahren, betreibt dort ein Schöpfungsmuseum und er hat sich zum Ziel gesetzt, eine 5-bändige Reihe zu schreiben über die Biologie der Bibel. Der erste Band ist erschienen über die Vögel, der heißt Federführer. Und jetzt ist vor einer Woche das Buch über die Landtiere erschienen und das heißt Landläufer. 352 Seiten. Und jedes Tier in der Bibel wird erklärt, die Schafe zum Beispiel, was die Bibel über die Tiere sagt, aber auch was die Wissenschaft über die Tiere sagt. Und es ist fast ein Vorlesebuch für, naja, sagen wir mal, wenn die Kinder so 10 werden und anfangen, was zu checken, dann kann man ihnen das in die Hände geben. Es sei euch empfohlen.